Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Tobias Retzko. Vielen Dank, Inga Retzko, für die Ankündigung. Wie gesagt, ich bin Mitglied dieser Gemeinde und ich habe die Ehre, heute die Predigt halten zu dürfen, weil unsere Pastorin Regina ja noch im Urlaub ist. Ich muss es gleich vorweg sagen, ich bin kein studierter Theologe und auch kein studierter Historiker. Deswegen dieses Thema, wie hat Jesus unsere Kultur geprägt, denke ich, werde da so einige Bereiche kurz anskizzieren. Und mein Ziel ist es eigentlich, ich möchte Begeisterung bei euch wecken. Begeisterung für Jesus, vielleicht auch mal aus einer etwas anderen Sichtweise. Denn im Büro oder durch Freunde habe ich auch sehr viel mit Nicht-Christen zu tun. Und ich finde es interessant, sich auch mal gedanklich auf einen anderen Standpunkt zu stellen, also vielleicht auf einen nicht-christlichen Standpunkt und so von außen auf das Ganze zu schauen. Ich selber habe mich dazu von dem amerikanischen Autor und Theologen und Pastor John Ortberg inspirieren lassen und von dem deutschen Autor Dietrich Schwanitz. Also falls das, was ich sage, jetzt jemandem bekannt vorkommt, vielleicht hat er schon mal bei Ortberg oder so gehört oder war vielleicht in Leipzig beim Billow-Kongress, ich weiß nicht, war da jemand? Da hat man, glaube ich, auch Ortberg gesprochen. Gut, sehr gut, dann kennt das ja vielleicht niemand, die Sachen, die ich jetzt sage. Genau, also meine Zitate habe ich damit gekennzeichnet, also kann mir niemand nachher vorwerfen, ich hätte das irgendwie geklaut. Genau. Genau, schauen wir uns mal ganz nüchtern, habe ich hier so ein Feedback drauf? Hallo, hallo. So ein bisschen hallig klingt das. Dann warte ich mal kurz ein paar Sekunden. Das ist kein Effekt, den ich extra eingestellt habe, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu inszenieren. Also das ist keine Absicht. Also ich dachte, mit diesem Hall-Effekt kommt mich vielleicht ein bisschen beeindruckender rüber, dass es nicht so nüchtern wirkt. Geht das oder ist es denn einigermaßen verständlich? Oder? Ja. Ich versuche langsam zu sprechen. Genau, also schauen wir uns mal ganz nüchtern die Entwicklung unserer europäischen, also quasi der westlichen Kultur an. Dietrich Schwanitz schreibt dazu: Unsere europäische Kultur ist ein Zweistromland und wird von zwei Flüssen bewässert. Die Quelle des einen sprudelt in Griechenland, die andere in Israel. Es geht dabei um zwei zentrale Texte, die das ganze Bewässerungssystem der Kultur mit nährstoffreichen Geschichten versorgen. Denn eine Kultur, das ist nicht zuletzt der gemeinsame Schatz von Geschichten, der eine Gesellschaft zusammenhält. Die beiden zentralen Texte der europäischen Kultur sind, laut Schwanitz, die jüdische Bibel und das griechische Doppelepos von der Belagerung Trojas, also die Ilias und die Odyssee. Der Verfasser des griechischen Epos war Homer, der Verfasser der Bibel war Gott, schreibt Schwanitz. Die wichtigste Gestalt unserer Kultur ist der Gott der Bibel. Die wichtigste Gestalt unserer Kultur ist der Gott der Bibel. Und wer nicht an ihn glaubt, bezieht seine Gottesvorstellungen trotzdem von ihm, um ihn dann zu leugnen. Wer sagt, ich glaube nicht an Gott, meint nicht Zeus, sondern ihn. Soweit Dietrich Schwanitz dazu. Wenn du heute Morgen auf dein Handy geschaut hast oder auf den Kalender oder in den neuen Quartalsplan der Gemeinde, dann hast du das Datum gesehen, 23.03.2014. 2014 nach was? Nach der Geburt von Jesus. Der Geburtstag von Jesus ist weltweit der vielleicht am meisten, am häufigsten gefeierte Geburtstag überhaupt. Wer ist Nummer zwei? Kommt lange nichts, denke ich. Das Instrument, an dem Jesus gestorben ist, das Kreuz, ist eines der meistbenutzten Symbole der Menschheit überhaupt. Man findet es an mehr Gräbern, Kirchen, als Schmuckstück und in Kunstwerken als fast jedes andere Symbol, das es gibt. Wenn ihr heute bei Sonnenschein an der Außenalster spazieren geht, seht ihr vielleicht die Hauptkirchen, die die Stadtsilhouette Hamburgs prägen. St. Michel, St. Nikolai, St. Petri, St. Jakobi und St. Katharin. Und so ist es auch in vielen anderen Städten. Stadtsilhouetten und Städte wurden jahrhundertelang von Kirchen und religiösen Bauwerken geprägt. Kirchen und Kunstwerke in Kirchen, Kunstwerke mit biblischen Motiven gibt es in ganz Europa in großer Anzahl und in wirklich teilweise erstaunlicher Qualität durch die verschiedenen Zeiten und Epochen hindurch. Auch wenn man nicht gläubig ist, wenn man sich Jesus nur als eine Person vorstellt, die geboren wurde, lebte und gestorben ist, muss man sich heute fragen, wer war dieser Mann? Bei allem, was wir so wahrnehmen. Inge hatte die Feiertage zum Beispiel auch. Im ersten Brief von Paulus an Timotheus wird Jesus als König der Könige und als Herr der Herren bezeichnet. Also nicht nur ein König, sondern der König der Könige. Nicht ein Herr, sondern der Herr der Herren. Zur Zeit Jesu und eigentlich auch noch zu der Zeit, als der Brief abgefasst wurde, war eine solche Bezeichnung für Jesus eigentlich lachhaft oder lächerlich. Und für viele Menschen heute ist diese Bezeichnung für Jesus nach wie vor vielleicht lächerlich. Doch ist es nicht merkwürdig, dass heute alle Herrscher, die jemals geherrscht haben, und alle Könige, die jemals regiert haben, in Bezug auf Jesus genannt werden müssen? Ludwig XIV., der Sonnenkönig, starb im Jahr des Herrn 1715. Otto I., der römisch-deutsche Kaiser, starb im Jahr des Herrn 973. Willy Brandt starb im Jahr des Herrn 1992. Josef Stalin starb im Jahr des Herrn 1953 und so weiter. Man könnte es fortführen. Wie seltsam, dass alle Herrscher und alle Herren heute in Referenz zu Jesus Christus genannt werden müssen. Auch wenn man ihn nicht für den König der Könige hält. Aufgrund der existierenden Zeitrechnung ist er ja König der Könige. Dabei ist es gar nicht relevant, ob diese Berechnung jetzt zu 100% exakt ist oder ob er doch 5 Jahre vorher oder nachher geboren wurde. Wichtig ist einfach, dass die Zeit nicht in ständig sich wiederholenden Kreisen verläuft, sondern die Zeit hat eine Geschichte, einen Anfang und ein Ende. Und der entscheidende Punkt in der Zeit ist das Auftauchen von Jesus als dem Retter der Welt in dieser Geschichte. Menschen, die davon überzeugt waren, haben die Zeitrechnung ab dem 8. Jahrhundert ungefähr so eingeführt und das in Bezug zu Jesus gesetzt und damit das ausgedrückt, was die meisten Menschen damals geglaubt haben oder wovon die meisten Menschen damals überzeugt waren. Und es ist nach wie vor heute noch gültig, diese Zeitrechnung. Wie konnte Jesus die Geschichte so extrem beeinflussen? Er hatte keine politischen Verbindungen. Er hatte keine Verbindung zu Rom. Er hat keine militärischen Aktionen geleitet. Er war einfacher Zimmermann, hatte kein Abitur, keinen Hochschulabschluss. Meines Wissens hat er auch keine Rhetorikkurse besucht. Geboren in einem klitzekleinen, unbedeutenden Kuhkaff. Er hat nie für sich selber ein Haus gebaut oder gekauft. Er hat nie eine Familie gegründet. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er ist auch nie weit gereist. Seine Nachfolger waren total ungebildete, unbedeutende, einfache Leute. Und nun, 2000 Jahre später, ist es unmöglich, sich die Weltgeschichte und die westliche Kultur ohne Jesus vorzustellen. Wer war dieser Mann? Unsere Kultur wurde und wird von vielen Faktoren beeinflusst. Wie hat Jesus sie geprägt? Wenn man sich so verschiedene Bereiche anschaut, kann man erkennen, welchen Einfluss Jesus bis heute hat. Ein großer Bereich ist sicherlich die Idee der Kirche oder die Idee der Gemeinde. Das ist persönlich auch etwas, was mich sehr fasziniert oder was ich sehr bewundernswert finde. Eine Gemeinschaft, in der alle Menschen gleich sind. Wo vor der Kirche gab es eine Bewegung, die aktiv versuchte, jedes Individuum einzubeziehen, unabhängig von Ethnie, Reichtum, Geschlecht, Nationalität. Wo vor der Kirche gab es das? Es gab kein Konzept von einer Gemeinschaft wie dieser. Jesus hat das geprägt. Er hatte Kontakt zu Fischern, zu Prostituierten, zu Zolleinnehmern, zu Pharisäern und Schriftgelehrten, zu allen Schichten der Gesellschaft. Ein zweiter Punkt: diakonische Werke und soziales Engagement, Fürsorge, medizinische Hilfe und Bildung für die Benachteiligten und Armen und Kranken der Gesellschaft ist maßgeblich von Jesus motiviert, der Kranke geheilt hat. Diesen Menschen Würde zu geben und sie nicht auszustoßen, ist eine ursprünglich christliche Idee. Auch heute gibt es noch unheimlich viele Organisationen, die davon zeugen. Die katholische Caritas, evangelische Diakonie, zum Beispiel in Hamburg das Albertin-Diakoniewerk, das Weiße Kreuz, das Blaue Kreuz, die evangelische Stiftung Alsterdorf und so weiter. Es gibt hunderte von christlichen Werken, Krankenhäusern, Organisationen, die von diesem Gedanken von Jesus geprägt sind, die davon inspiriert wurden. Es gibt weltweit Organisationen, die sich für Schwache, Kranke und Benachteiligte einsetzen. Es gibt natürlich auch nicht-christliches diakonisches Engagement. Aber man muss doch sagen, dass ein großer Teil von Jesus inspiriert wurde, von Jesus begonnen wurde und dass das wirklich etwas ist, was Jesus neu in die Kultur eingebracht hat. Wer war dieser Mann? Wer war dieser Mensch? Als Christen glauben wir, es ist Gott selber, der in die Geschichte eingetreten ist. Es gibt ja viele Versuche, die Wirkung von Jesus und die Ausbreitung des Glaubens irgendwie zu erklären. Gerne so um die Osterzeit erscheint im Spiegel oder so, meistens im Spiegel, erscheinen dann immer so Artikel, die das irgendwie versuchen zu erklären. Wie konnte das sein? Wie war das möglich, dass sich das so schnell ausgebreitet hat, der christliche Glaube? Und oft sind die Erklärungen aber nicht so überzeugend, finde ich. Die logischste Erklärung oder die naheliegendere Erklärung, auch wenn sie natürlich so wundersam erscheint, ist, dass es Gott selber war, der in Jesus zur Welt gekommen ist und der unsere Kultur so nachhaltig und so intensiv geprägt hat. Jesus hat die Welt geprägt, weil er ganz anders war, weil er heilig war, weil er Gott selber war. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden natürlich auch viele Fehler gemacht und im Namen der Religion wurden schreckliche Dinge begangen. Doch das war nicht Gottes Idee. Es ist nicht Gottes Charakter, der hier sichtbar wird. Das sind menschliche Machtansprüche. Jesus war zu 100% von seinem Vater im Himmel inspiriert. Er hat uns Gottes Gesicht gezeigt. Er war nicht von Menschen, von der ihn umgebenden Kultur, von seiner Biografie abhängig, sondern nur von Gott. Von Gott inspiriert hat Jesus unsere Kultur geprägt. Deshalb konnte ein scheinbar so unbedeutender Mann diese nachhaltige Wirkung haben, weil es Gott selber war, der da in die Geschichte eingetreten ist. Was ist überhaupt Kultur? Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was da als Begriffserklärung steht. Kultur steht da, lateinisch cultura, Bearbeitung, Pflege, Ackerbau. Von colere, pflegen, verehren, den Acker bestellen, ist im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. Im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur. Kulturleistungen sind alle Formen der Umgestaltung eines gegebenen Materials, wie in der Technik oder in der bildenden Kunst, aber auch geistige Gebilde wie Recht, Moral und so weiter. Das alles sind Kulturleistungen. Kultur ist also alles, was vom Menschen gemacht ist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Kultur ist immer von etwas inspiriert. Jesus war von Gott inspiriert. Ich denke, es ist interessant, darüber nachzudenken, woher die Inspirationen kommen, die eine Kultur, die eine Gesellschaft, ja, jeden Einzelnen letztendlich antreiben und voranbringen. Was inspiriert dich? Bist du von Jesus inspiriert? Möchtest du sein Reich voranbringen? In dir selber? In deiner Ehe? In deiner Familie? Deinen Beziehungen? Oder bist du von menschengemachten Dingen inspiriert? Von der Kultur, der Gesellschaft? Von Dingen, die vielleicht aus deinem Inneren kommen? Von Erwartungen anderer Menschen? Von Ängsten vor Menschen? Was inspiriert, was prägt dich? Ich denke, wir können auch von unserer inneren Kultur geprägt sein. Eine Kultur, die von unserer Biografie und von unserer Geschichte geprägt wurde. Wie gesagt, von Menschen, vielleicht von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, von unserem Partner. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hing 100% von seinem Vater ab und hat so die Kultur geprägt. Ich finde es ja ganz interessant, der neue Papst, Jorge Bergoglio aus Buenos Aires, ist ja sehr beliebt und sorgt ja häufig für Schlagzeilen. Ich habe mir mal so angeschaut, woher kommt das oder wieso ist er so beliebt und was für Schlagzeilen macht er so? Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel, also der Papst, er hat ja dieses große Amt und das mit sehr offiziell und mit sehr viel Würde und so verbunden ist in der katholischen Kirche. Und normalerweise hat er auch Mitarbeiter, die ganz viel für ihn machen, aber trotzdem hat er dann einiges gemacht, was er hätte gar nicht selber machen müssen. Zum Beispiel hat er sein Zeitungsabo, was er noch in Buenos Aires hatte, selbst gekündigt. Und zwar klingelte da bei dem Zeitungshändler in Buenos Aires wenige Tage nach dem Amtsantritt von Franziskus das Telefon beim Kiosk und dann hat er sich gemeldet und hat gesagt, ich möchte mein Abo kündigen und der Zeitungsmann dachte, der wird irgendwie veralbert, das kann doch nicht wahr sein. Und er hat gesagt, doch, im Ernst, ich bin's hier, Jorge Bergoglio, ich rufe aus Rom an, ich bin der Papst, ich möchte hier mein Zeitungsabo kündigen wegen Umzug. Tatsächlich hat er es persönlich gemacht. Oder ein anderes Beispiel. Im Dezember letzten Jahres hat der Papst Obdachlose zu seinem Geburtstag eingeladen. Und zwar hat er seinen 77. Geburtstag mit 4 Obdachlosen gefeiert. Wie Radio Vatikan berichtete, waren die 4 Männer, die oft in der Umgebung des Petersplatzes übernachteten, zu einer Messe und zu einem Frühstück im Gästehaus im Vatikan eingeladen, wo Franziskus wohnt. Außerdem noch einige Mitarbeiter des Papstes mit ihren Familien. Es gab also eine kleine Geburtstagsfeier mit Obdachlosen. Oder ein drittes Beispiel. Der Papst ruft jungen Fußballfan an. Papst Franziskus gilt als großer Fußballfan. Den Brief des jungen italienischen Fußballfans Stefano Cabizza beantwortete er mit einem Anruf. Hallo, hier ist Papst Franziskus. So soll sich der Pontifex bei dem 19-jährigen Internatsschüler aus Padua gemeldet und ihm umgehend das Du angeboten haben. Er hat mir gesagt, dass Jesus und seine Jünger sich auch geduzt haben, sagte Cabizza der Zeitung Il Cazzettino und fügte hinzu, wir haben 8 Minuten lang gelacht und Witze gemacht. Warum erzähle ich das alles? Ich möchte nicht den Papst hier irgendwie hochjubeln oder sowas, sondern es geht mir einfach darum, ich habe das Gefühl, in diesen Dingen, die er macht, ist er nicht von der Kultur seines Amtes geprägt oder vielleicht von den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, sondern ich glaube, er lässt sich in einigen Punkten von Jesus prägen und von seinen Evangelien. Er lässt sich von Jesus direkt prägen und setzt diese Dinge um. Und das erzeugt dann so Sachen, wo man sagt, das ist ja unglaublich als Papst, weil er eben nicht vielleicht eben diese typischen Erwartungen erfüllt, die sein Amt so ausmachen. Er schreibt zum Beispiel, es steht zum Beispiel über ihn, wie sieht ein typischer Tagesablauf bei ihm aus? Sein Wecker läutet jeden Morgen um 4 Uhr morgens. Bei so vielen Menschen, die er am Tag sehen muss, ist das der einzige Moment, an dem er in Ruhe beten und nah bei Gott sein kann, sagt Franziskus. Also er lässt sich da, glaube ich, bei solchen Dingen von Jesus prägen. Das heißt natürlich nicht, dass er alles richtig macht, aber in bestimmten Punkten gibt es dann Sachen, wo man wirklich drüber lächeln muss. Über den Papst wurde gesagt, dass er zum ursprünglichen Evangelium zurückkehrt, dass er damit eigentlich sehr traditionell wäre. Aber gleichzeitig ist er ja sehr modern und innovativ. Und das ist ja kein Wunder, weil er sich vom lebendigen Wort Gottes prägen lässt, also von Jesus selber. Mit Jesus begann, wie wir gesehen haben, eine neue Zeitrechnung. Beginnt mit dir eine neue Zeitrechnung in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Beruf? Was prägt und was inspiriert dich? Bist du Salz oder Suppe? Ich glaube, wir müssen nicht erst zu 100% gesund, zu 100% ausgesöhnt mit allem und jedem und zu 100% heilig werden, bevor wir etwas für Gottes Reich tun können. Ich glaube, Gott möchte uns so gebrauchen, wie wir sind. Auch wenn er natürlich an uns arbeitet, ist die Veränderung aber, glaube ich, keine Voraussetzung für Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen in der westlichen Welt uns ziemlich viel um uns selber und um unsere Befindlichkeiten drehen. Gott möchte mit uns sein Reich bauen. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass wir die Kultur, die Gesellschaft, in der wir leben, prägen. Und es können auch ganz kleine Schritte sein, zu denen Jesus uns inspiriert. Vielleicht mal jemanden anzurufen, wie Papst Franziskus, bei dem wir uns schon lange Zeit nicht mehr gemeldet haben und von dem wir wissen, dass er sich sehr über einen Anruf freuen würde. Vielleicht jemanden Gebet anbieten, dem wir das sonst nicht anbieten würden, wo es ungewöhnlich ist. Vielleicht einem Nachbarn oder jemanden, den wir irgendwo sehen, wo wir denken, hier inspiriert mich der Heilige Geist, hier inspiriert mich Jesus, mal mit jemandem zu beten. Oder vielleicht wieder mal sich bei den Eltern zu melden. Oder jemanden ein Lob auszusprechen. Ich weiß nicht, es können ja viele Sachen sein, zu denen uns Jesus inspirieren kann. Ich habe dazu einen Text aus der Bibel rausgesucht. Und zwar steht er auch über dem heutigen Sonntag als Schriftlesung. Der heutige Sonntag heißt ja Oculi. Und die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Epheser 5. Und diesen Text möchte ich gerne mal vorlesen. Er ist überschrieben, im Licht leben. Ich lese den Text nach der Neues Leben-Übersetzung. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Wie ist also die Kultur von Jesus? Ich habe 3 Punkte aus diesem Text rausgezogen. Zum einen, als Kinder des Lichts leben. Sei ein Licht, sagt uns dieser Text. Ein Licht gibt Wärme. An einem Licht kann man sich orientieren. Ein Licht leuchtet den Weg. Als Kinder des Lichts leben heißt in diesem Text auch Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervorzubringen. Ein zweiter Punkt, der in diesem Text steht, dem Herrn Freude machen. Das finde ich irgendwie ein ganz spannender Punkt, was hier steht. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis. Das heißt, es muss herausgefunden werden, was dem Herrn Freude macht. Das ist scheinbar nicht immer so offensichtlich. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Vielleicht könnt ihr ja auch einen kurzen Moment überlegen, wie könntet ihr Jesus in der nächsten Woche eine Freude machen, ihn überraschen, ihn zum Lachen bringen. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Und ein dritter Punkt, der in diesem Text steht, ein Leben von Liebe geprägt. Gott möchte, dass wir liebesfähig werden und bleiben. Das ist doch eigentlich auch eine schöne Beschriftung für einen Grabstein. Ein Leben von Liebe geprägt. Das wünscht man sich, dass sowas über einem Leben steht. Ich denke, wenn wir uns von Jesus und von seiner Liebe prägen lassen, werden wir eine Kultur in unserem Leben hervorbringen, die Geschichte schreibt. Weil sie anders ist. Weil sie von Gottes Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit geprägt ist. Und nicht von menschlichen Maßstäben, Wünschen oder Bedürfnissen. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist, dass wir perfekt sein müssen. Das heißt nicht, dass alles immer so super rund laufen muss und wir so als Heilige über dem Boden schweben, denke ich. Sondern es heißt, dass wir, in welcher Situation wir auch immer stehen, dass wir nicht aufhören zu lieben und das weiterzugeben, auch an andere. Amen. Auch heute haben wir wieder Gelegenheit, Abendmahl zu feiern und darauf zu antworten, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. In diesem Text, den ich gerade gelesen habe, stand, wie auch Christus uns geliebt hat, der hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Jesus hat sich für uns geopfert, damit wir frei von Schuld und von allem, was uns bindet, sein können. Daran erinnern wir uns im Abendmahl. Wir erinnern uns beim Essen des Brotes, dass Jesus Körper anstelle von uns ans Kreuz geschlagen wurde. Wir erinnern uns beim Trinken des Traubensaftes, dass unsere Sünden durch Jesu Blut vergeben sind und das Blut den Bund zwischen uns und Gott besiegelt. Das ist Grund zur Freude und Dankbarkeit. Während der Lobpreiszeit, es steht hier vorne jetzt Brot und Traubensaft bereit und ihr könnt gerne alleine oder zu zweit oder zu dritt nach vorne kommen und das Abendmahl nehmen, wenn ihr Jesu Angebot ernst nehmt und in Beziehung zu ihm leben wollt. Lasst uns gemeinsam Gott anbeten.